Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Das sagt Tijen Onaran. Sie ist ein Mensch, der mich persönlich schon sehr inspiriert hat. Ich bin Cetara Rejai, Mediensprecherin bei PostFinance. Tijen ist Unternehmerin, Investorin, Autorin und Vorreiterin im Bereich Female Empowerment. Sie setzt sich dafür ein, Frauen eine stärkere Präsenz in der digitalen Welt zu verschaffen. Ihr Appell an Frauen: Seid mutig, schreibt eure eigene Erfolgsgeschichte. Einmal hat sie in einem Interview gesagt: Bleib so, wie du bist, das ist so ziemlich das Schlimmste, was man mir zum Geburtstag wünschen kann. Denn sich weiterentwickeln bedeutet Veränderung, nicht Stillstand. Kein Wunder also, dass Tijen Onaran heute zu den wichtigsten Vordenkerinnen Deutschlands zählt, wenn es um Digitalisierung und Sichtbarkeit geht. Heute reden wir über Sichtbarkeit. Wir finden heraus, wie Tijen zu dieser Erkenntnis gekommen ist und was sie macht, um sichtbar zu sein. Es geht um Mut, ums Frausein und darum, dass es eben doch nicht ganz das Gleiche ist, wenn Frauen sich sichtbar machen. Herzlich willkommen, Tijen. Schön, dass du heute bei uns bist.
Erstmal vielen Dank für die tolle Intro. Ich freue mich sehr, dass ich heute in eurem Podcast zu Gast sein darf. Sichtbarkeit ist ein Thema, das mich schon seit Jahren begleitet. Ich sage mal, es geht eigentlich nicht, dass du nicht sichtbar bist. Du bist es immer. In dem Moment, wo du einen Raum betrittst oder auch in einem Meeting sitzt, dann werden Menschen eine Fremdwahrnehmung von dir haben, egal ob du es willst oder nicht. Und ich habe irgendwann beschlossen, dass ich dieses Bild, was andere von mir haben, ja selber beschreiben kann, dass ich es selbst prägen kann. Natürlich nicht zu 100%, aber zu einem gewissen Prozentsatz. Und ich sage immer, erzähl deine eigene Geschichte, bevor es andere tun. Und deswegen habe ich auch dieses Sichtbarkeitsbuch rausgebracht, weil ich selber mir immer einen Ratgeber gewünscht habe, wie das eigentlich funktioniert. Und ich habe mir auch oft die Frage gestellt, okay, muss ich jetzt besonders extrovertiert sein? Muss ich besonders laut sein, um auch sichtbar zu sein? Und die Antwort lautet, das, so viel kann ich sagen. Nein, muss man nicht. Man kann auch leise sehr wirksam sein. Man kann auch leise sehr sichtbar sein. Das Wichtigste ist, dass man sich darüber Gedanken macht, okay, wie will ich wahrgenommen werden und wie tatsächlich auch nicht.
Wie und wann hast du herausgefunden, was du gerne machst, beziehungsweise was du gut kannst?
Ich finde es sehr häufig so im Leben, dass man sehr schnell weiß, was man nicht mag. Ja, also stellen wir vor, wir gehen jetzt zusammen essen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass entweder du oder dass ich sage, okay, das mag ich nicht, da habe ich eine Allergie. Das geht ja super schnell.
Ja.
Das ist häufig so im Leben. Und so ist es auch beim Thema Sichtbarkeit, wenn es um die Themen geht. Man weiß eigentlich sehr schnell, dazu möchte ich mich nicht äußern, so will ich auch nicht wahrgenommen werden. Und das würde ich auch immer raten, genau darüber dann zu gehen, um darauf zu kommen, wie ich wahrgenommen werden will. Wie habe ich es gemacht? Ich habe mich einfach hingesetzt. Ich habe drei Leute in meinem Umfeld gefragt, die mich schon lange kennen. Habe gesagt, sag mal, du verfolgst mich schon eine Weile oder wir haben mal zusammen gearbeitet. Wie nimmst du mich eigentlich wahr? Also was sind so Charaktereigenschaften, die in deinen Kopf kommen, wenn du meinen Namen liest? Was sind Themen, die du mit mir identifizierst? Und es war super spannend, weil da Themen rauskamen, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte. Und dann gab es wiederum Themen, da habe ich gedacht, ja genau, das ist für mich wichtig. Zum Beispiel, dass ich eben gerne Netzwerke aufbaue oder Leute miteinander zusammenbringe. Und so kam ich dann eben zu meinen Themen, indem ich mir selber einerseits Gedanken gemacht habe und andererseits eben auch Leute gefragt habe, die mich schon eine ganze Weile kennen.
Und wie hast du dich und deine Themen dann sichtbar gemacht? Also mir bist du vor ungefähr 5 Jahren aufgefallen auf LinkedIn. Beim Scrollen habe ich einen Beitrag von dir gelesen und so bin ich dann auch auf dein Buch gestoßen. War das die Zeit, in der du dich bewusst sichtbar gemacht hast oder hat das schon viel früher begonnen?
Das hat, würde ich schon sagen, auch früher angefangen, vor ja mehr als 7 Jahren jetzt. Das war noch vor meiner Selbstständigkeit. Da war ich angestellt bei einem Verband und habe die Kommunikation aufgebaut und dann zum Schluss auch geleitet. Und da war es so, dass ich gemerkt habe, okay, dieser Verband, der war jetzt noch nicht so bekannt. Das heißt, die Sichtbarkeit war für mich Mittel zum Zweck, um die Aktivitäten des Verbandes auch besser darzustellen und zu promoten. Das heißt, ich bin sehr viel auf Veranstaltungen gegangen. Ich habe dann angefangen, im Internet rumzuposten und mir auch zu überlegen, okay, was sind Themen? Ich bin Leuten gefolgt, die mich inspirieren, habe nach Vorbildern gesucht, an denen ich mich auch orientieren kann. Und so fing das dann an. Und ich habe einfach ganz viel Learning by Doing gemacht. Ich habe wahnsinnig viel ausprobiert. Ich habe extrem viele Posts gemacht, wo kein Mensch drauf reagiert hat. Am Anfang habe ich immer so selber meine Sachen geliked vor Mitleid. Ja, so Mitleids-Likes, ja. Und dann alle meine Freunde und Freundinnen gezwungen, dass sie liken und kommentieren. So, aber ich habe einfach wirklich wahnsinnig viel, auch so im geschützten Raum, als ich noch nicht so sichtbar war, ausprobiert. Und ich denke, das war am Ende auch der Schlüssel zum Erfolg oder auch der Schlüssel dazu, dass ich lockerer damit umgegangen bin und eine gewisse Leichtigkeit in der Sichtbarkeit entwickelt habe. Und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, als ich wirklich auch angewiesen war auf meine Sichtbarkeit, weil als Selbstständige, als Unternehmerin bleibt dir ja nichts anderes, auch als deine Stimme. Am Anfang hast du nicht so viel Geld, um jetzt eine Agentur zu beschäftigen oder viel in PR zu investieren. Da hat mir natürlich diese Vorarbeit der Sichtbarkeit wahnsinnig geholfen.
Verfolgst du in dem Sinne eine Sichtbarkeitsstrategie? Hast du einen Plan dahinter?
Jetzt müsste ich natürlich sagen, weil ich so ein Buch rausgebracht habe, definitiv.
Passt, oder?
Aber ich muss sagen, also was ich tatsächlich mache, ist, ich setze mich einmal im Jahr, meistens Ende des Jahres hin und überlege mir, was sind so die großen Themen für das Jahr drauf. Meistens habe ich ein großes Thema. Letztes Jahr war das tatsächlich das Thema Wachstum. Und dieses Jahr ist es das Thema Mut und darunter subsumiere ich sozusagen alles. Das heißt, alles, was ich dann mache, ob das Podcasts sind, ob das öffentliche Auftritte sind, Keynotes, Bücher, Events, versuche ich eben darunter zu zählen und mir zu überlegen, okay, was zahlt auf dieses Thema ein? Und ich überlege mir dann, was sind Thesen, was ist eine Meinung, die ich vertrete, in welchem Umfeld will ich stattfinden? Und insofern, ja, es ist eine Sichtbarkeitsstrategie, aber es ist immer auch so ein bisschen was Spontanes dabei und auch immer die Lust auf Veränderung und die Lust auch auf sich anpassen und zu überlegen, das hat jetzt ganz gut funktioniert oder darin habe ich mich richtig wohl gefühlt, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und ich finde, das ist die Königsdisziplin von Sichtbarkeit, dass man sich selbst einfach sehr, sehr gut kennt. Im Grunde ist der Weg zur Sichtbarkeit der Weg zu dir selbst, weil du lernst dich in dem Moment selber kennen, wenn du dich intensiv mit dir selbst auseinandersetzt.
In einem Interview hast du mal gesagt, mich müssen nicht alle lieben. Ich liebe ja auch nicht alle. Wie gehst du mit Ablehnung um?
Ja, also ich würde sagen, es hängt sehr stark von meinem Gemütszustand ab und auch sehr stark von wem das kommt. Also wenn das von Menschen kommt, die Teddybär85 auf Instagram heißen, dann muss ich sagen, kann ich ein bisschen abschichten und dann ist es für mich auch nicht so von Relevanz. Wenn das von Menschen kommt, die ich im Zweifel kenne, dann ist das so, dass ich mir schon Gedanken mache, woher dieser Trigger kommt, den ich offensichtlich auslöse. Und ich bin durchaus, auch wenn man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so vermutet, aber ich bin sehr, sehr selbstkritisch. Also dadurch, dass ich ja auch im Grunde mein eigenes Produkt bin, muss ich mich ja sehr mit mir selber auseinandersetzen. Das heißt, alles, was dann an mich herangetragen wird, kann ich auch häufig nicht so ganz abschichten. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, das ist auch mein Erfolgsrezept. Also wenn ich jetzt so ein eiskalter Brocken wäre, dann bin ich eine künstliche Intelligenz und damit kann niemand was anfangen. Ich lebe ja von meinen Inhalten auch sehr davon, dass ich eine gewisse Emotionalität auslöse bei Menschen offensichtlich. Entweder sie hassen oder sie lieben mich. Dazwischen gibt es tatsächlich nicht viel. Und damit kann ich aber auch ganz gut umgehen, weil ich muss schon sagen, dass ich das immer wollte. Also ich wollte nie jemand sein, wo Leute sagen, ja, habe ich irgendwie keine Meinung oder keine Haltung zu. Dafür sind mir die Themen, für die ich stehe, gerade jetzt in diesen emotional aufgeladenen Zeiten, eben das Thema Vielfalt, das Thema Geschlechtergerechtigkeit, soziale Herkunft, das sind ja per se emotionale Themen. Oder auch das Thema Altersarmut von Frauen, finanzielle Unabhängigkeit. All das sind wahnsinnig emotionale Themen. Wenn ich da selber nicht emotional wäre, das wäre ja fatal.
Ja, das ist ja auch ein Prozess. Du hast eine Entwicklung durchgemacht. Wie war das denn früher, zu Schulzeiten beispielsweise? Hat es dich dort gestört, wenn dich jetzt jemand doof fand oder nicht, ja, sich mit dir verstehen konnte?
Ja, ich war schon immer auch ein sehr, sehr, also meine Mutter würde heute sagen, ich wäre ein sehr sensibles Kind. Also ich habe schon immer sehr viel so an mich nah herangelassen und sie hat immer erzählt, so als ganz kleines Kind, wenn ich dann irgendwie angesprochen worden bin, wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich direkt angefangen zu heulen, einfach so aus Prinzip. So, ich glaube schon, dass das mich immer sehr begleitet hat und das bleibt ja auch. Also,
ist ja eine Charaktereigenschaft
eben,
auch.
So.
Ja.
Und mal abgesehen davon bin ich auch Widder vom Sternzeichen und uns wird ja nachgesagt, dass wir auch ja schon auch diese Emotionalität in jeglicher Facette leben. Ja. Das heißt, als Kind und auch als Jugendliche war ich schon immer jemand, die sehr sensibel war und auch sensitiv. Also das ist übrigens bis heute so. Ich komme in einen Raum rein und ich spüre sofort die Energien, ich spüre sofort, was sind das hier für Vibrations, wer steht wie zu wem. Das ist manchmal sehr gut und es hilft mir zum Beispiel in Keynotes, in öffentlichen Auftritten, in Vorträgen total, weil ich gleich den Raum lesen kann. Auf der anderen Seite spüre ich natürlich auch die negativen Energien. Und das dann damit zu lernen, umzugehen, ist natürlich eine Lebensaufgabe, aber es gehört zu mir und es ist irgendwie ein Teil von mir und ich glaube auch ohne dessen wäre ich ja gar nicht da, wo ich heute bin.
Du sagst auch immer in den Interviews eben, du hast Migrationsvordergrund, was ich sehr schön finde. Ich habe auch Migrationsvordergrund. Ja. Meine Eltern kamen damals vom Kosovo in die Schweiz, es war vor über 30 Jahren. Hast du das in deiner Vergangenheit und auch während deiner Karrierezeit erlebt, anders zu sein? Frau zu sein, hattest du da negative oder auch positive Erfahrungen gemacht?
Also das erste Mal war es mit Sicherheit dann in der Politik, als ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich irgendwie die einzige Frau hier im Raum. Gut, man muss dazu sagen, bei der FDP ist es jetzt auch nicht wahnsinnig schwer, ja. Und dann manifestierte sich das Ganze, je höher ich kam. Also als ich dann unterschiedliche Ehrenamtsmandate sozusagen innehatte und dann auch in der Politik gearbeitet habe, dann später richtig fest als Angestellte und auch Teams geleitet habe, war das so, dass ich gemerkt habe, ich bin meistens die einzige Frau. Und eben auch die einzige mit Migrationsvordergrund. Mhm. Also ich habe immer so links und rechts geschaut und gedacht, Mensch, gibt's hier niemanden, die auch so einen unaussprechlichen Namen hat wie ich, die auch irgendwie türkische Wurzeln hat, du kennst das alles. Und dann guckt man so verzweifelt durch die Gegend und denkt sich so, warum gibt's nicht? Und je weiter du kommst, und das weißt du auch, und je höher du kommst, desto undiverser wird der Raum. Absolut. Das hat mit verschiedensten Facetten und Strukturen zu tun. Ich meine, ihr kennt es in der Schweiz auch, wir haben es in Deutschland auch, wir haben es in der gesamten Welt. Das ist kein neues Phänomen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es so traurig, dass es so ist. Und deswegen ist es auch eines meiner Herzensthemen. Gerade das Thema soziale Herkunft, gerade das Thema Aufstieg und auch das Thema eben nationale Herkunft. Mhm. Weil ich einfach finde, dass wenn du die Vorstände anguckst, ich meine, wir reden über Frauen und Frauen in Vorständen. Ja, das ist das eine. Aber das andere ist, dass ich zum Beispiel in Deutschland, wie viele Vorständinnen mit türkischem Namen gibt es? Kaum. Also ich müsste jetzt sehr lange überlegen, dass mir wirklich irgendjemand einfällt. Mhm. Oder sei es mit italienischem Namen, ja. So, es ist, und da ist noch, das sieht man einfach, das kann ja nicht sein, dass wir, die wir diesen Background haben, schlechter von der Performance sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt an anderen Dingen, eben an strukturellen Rahmenbedingungen. Und da muss sich noch viel tun.
Ja. Ja, das resoniert total mit mir, was du hier erzählst. Wir haben übrigens auch eine Podcast-Episode zum Thema soziale Herkunft aufgezeichnet, erst kürzlich, das mit einer Wirtschaftspsychologin, mit der Dr. Anne Herrmann. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und da haben wir auch darüber gesprochen, welchen Einfluss deine soziale Herkunft auf dein Finanzverhalten hat, auf die Jobwahl, in welchen Kreisen du dich bewegst. Und das bestätigt das, was du jetzt gerade erzählt hast.
Ja.
Du hast in deinem Interview gesagt, du hast immer diese permanente Angst, dass morgen alles weg ist.
Ja.
Woher kommt diese Angst und warum?
Ich glaube, das hat ganz viel mit der sozialen Herkunft zu tun. Es ist eine undefinierbare Existenzangst. Und das mag natürlich für Leute, die jetzt von außen auf mich schauen, total privilegiert klingen. Vielleicht ist es das auch. Nichtsdestotrotz ist ja das eine, wo du bist und das andere, wie du dich innerlich fühlst. Und da gibt es ja häufig eine große Diskrepanz. Also für mich ist der Horror ist immer noch Geldautomat, weil ich so
immer
oft,
noch?
Immer noch,
wow.
Weil ich das einfach, also deswegen zahle ich übrigens liebend gern digital. Ja,
da so. Gibt man auch mehr Geld aus.
Ja, furchtbar. Nein, aber so dieses am Bankautomaten stehen und wissen, okay, da kommt keine Kohle raus. Wie oft hatte ich das als Jugendliche und dann als junge Erwachsene auch, weil ich einfach kein Geld mehr auf dem Konto hatte. Es gab halt nichts. Ja, ich habe ohne Ende gearbeitet, aber ich hatte eben auch viele Ausgaben. Fing an mit dem Studium, mit meiner Wohnung dann. Ich habe meine Eltern auch mitfinanziert. Also es wurde ja sozusagen, je mehr ich verdient habe, desto es wurde ja nicht besser. Es wurde ja so, dass die Ausgaben dann ja auch gestiegen sind. Und das ist immer in meinem Hinterkopf. Was mir aber Sicherheit gibt oder eine gewisse Form der Sicherheit ist, auch all das, was ich in meinen Büchern schreibe, ist dieses innere Selbstvertrauen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn du mit wenig groß geworden bist und mal dann mehr hast, dann bist du auch in der Lage, immer noch mit weniger auszukommen, weil du weißt, wie es ist. Also ich weiß halt, wenn morgen, jetzt muss ich auf Holz klopfen, klopf, klopf, ja.
Wir klopfen auf Holz.
Genau, hier. Nein, aber wenn morgen alle Stricke reißen, also wenn das irgendwie alles nicht funktioniert oder ich entscheide, was komplett anderes zu machen, ich habe es ja schon ein paar Mal geschafft, was komplett from the scratch aufzubauen. Und ich habe Fähigkeiten offensichtlich, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Mhm. Und dass es kein einfacher Weg wird, das wusste ich. Das ist bis heute nicht einfach. Unternehmertum ist sowieso nicht einfach, ja. Aber ich habe so dieses innere Urvertrauen, dass es immer irgendwie geht. Und ganz ehrlich, dann gehe ich halt, dann verkaufe ich halt oder dann putze ich halt oder irgendwas. Also ich finde auch so, ich weiß einfach, dass es immer irgendwie weitergeht. Ja. Das habe ich in mir.
Ja, so eine Überlebenskünstlerin, diesen Instinkt, ja, auch die Stärke.
Ja, genau. Total.
Ja, und du bist sehr erfolgreich, du bist ständig in Bewegung. Ich folge dir ja auch auf Social Media. Das nächste Projekt jagt gefühlt das nächste. Du hast aber auch kürzlich in einem Social Media Beitrag einen Post abgesetzt, geschrieben. Da stand darin, jeder ist neidisch auf das, was man hat. Niemand ist neidisch darauf, wie man es bekommen hat.
Ja.
Wie gehst du mit Neid um?
Ja, ich habe auf diesen Beitrag wahnsinnig viel Feedback bekommen. Mhm. Das war ein Spruch, den ich gelesen habe. Mhm. Und da habe ich total mit resoniert, weil ich gesagt habe, das ist so, das passt perfekt.
Ja.
Es ist so, dass es wirklich immer ist, die Leute sehen einen Ausschnitt aus deinem Leben. Und Social Media ist so dankbar für dieses einen Ausschnitt. Die begleiten mich ja nicht 24 Stunden. Ja. Ich zeige mich ja meistens da auch von der besten Seite. Natürlich zeige ich mich auch mal so, dass ich sage, okay, jetzt geht's mir irgendwie nicht gut oder so, klar. Aber in der Regel zeige ich ja das Endergebnis. Mhm. Wenn ich Projekte mache, Events bin, dann sieht man mich sozusagen fertig, ja, so. Niemand sieht die 24 Stunden davor, niemand sieht den Nervenzusammenbruch, niemand sieht, dass ich 15 Mal vorher gescheitert bin, dass ich viele Neins bekommen habe, dass ein Kunde abgesagt hat. Das alles ist nicht sichtbar. So. Und dieser Neid resultiert ja häufig daraus, dass Menschen sich auf andere Menschen fokussieren und eben nur diese Momentaufnahme sehen und dann denken, bei der ist alles perfekt. Also es ist immer interessant, weil ich erlebe häufig dann Leute, die dann sagen, Mensch, bei dir läuft es doch ideal, oder? Ich meine, du bist irgendwie erfolgreich, du bist draußen, du bist sichtbar, dein Unternehmen, deine Investments und so weiter. Und dann kommt irgendwann so, hast du eigentlich Kinder? Und dann sage ich, nein. Ah ja, Gott sei Dank. Dann merkt man schon so große Erleichterung, sie ist sozusagen kein Avatar. Ja, so ist es was, was unperfekt ist.
Mhm.
So, und ich würde nie für mich den Anspruch haben, der Perfektion. Das finde ich auch urlangweilig, by the way.
Und du ultra anstrengend auch.
Total. Aber du hast gefragt, wie gehe ich mit Neid um? Ja. Auch das hängt sehr stark davon ab, wie ich drauf bin.
Mhm.
Aber was mir hilft, ist ein Ratschlag von meiner Mutter, den ich immer verfolge. Die hat selber zu mir immer gesagt, neide nicht andere Menschen, sondern fokussiere dich auf dich selbst. Und das heißt erstens, ich vergleiche mich nicht mit anderen, das habe ich total abgelegt, ja. Und wenn sich andere mit mir vergleichen und Neid entwickeln, dann versuche ich das sofort auszublenden und meine Energie auf alles Positive umzulenken.
Ja.
Und ich glaube, da müssen wir Frauen auch sehr stark an dieser Vergleicheritis arbeiten.
Mhm. Absolut. Gab es auch Momente, in denen du gezweifelt hast, ob dies der richtige Weg für dich ist?
Ich würde sagen, das passiert so 10 bis 15 Mal am Tag. Also ich sitze dann immer irgendwo und dann lese ich irgendwas, einen Kommentar oder ich gucke mir irgendwas an und denke so, boah, irgendwie, da hätte ich echt besser performen können. Also ich habe natürlich auch einen wahnsinnig hohen Anspruch an mich. Und der steht mir dann auch häufig im Weg. So, und das Interessante ist, das kennst du vielleicht auch, je erfolgreicher man wird, ist es ja nicht so, dass du noch sicherer wirst, sondern eigentlich passiert manchmal das Gegenteil. Also du stellst dich noch mehr in Frage, weil wenn das Scheinwerferlicht größer wird, dann gibt es noch mehr Leute, die dich kritisieren und nennen mir Personen, die das völlig abprallen lassen können an dir. Das will ich auch nicht, ne? So. Das heißt, je erfolgreicher ich werde, desto kritischer werde ich auch mit mir. Und das führt natürlich dazu, dass ich immer wieder auch Dinge, die ich mache, in Frage stelle und mir immer von allen Seiten angucke und war das jetzt genug und bin ich genug und hat das gereicht? Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also eigentlich müsste ich dann alles, was ich so in den Büchern publiziere, mir selber nochmal vorlesen, ja. Aber auch das gehört ehrlich gesagt dazu.
Ja, absolut. Was bedeutet Mut für dich?
Mut bedeutet, so zu sein, wie ich bin. Weil das ist die größte Lebensaufgabe. Häufig sind wir in Räumen unterwegs, wo wir merken, wir können gar nicht so sein, wie wir sein wollen. Dann wirst du leiser oder du wirst lauter, weil du dich besonders beweisen willst. Oder du ziehst etwas an, worin du dich eigentlich gar nicht wohlfühlst, weil es irgendwie einen Dresscode gibt, wo du denkst, das fühle ich gar nicht. Oder dann sagen alle, Mensch, du musst sichtbarer werden, jetzt post mal auf Social Media, du fühlst dich aber damit gar nicht wohl. Also es sind so viele Sachen und deswegen ist so dieses Mut zu haben, zu sein, wer man ist, ist ja die größte Lebensaufgabe. Und das ist mein großes Plädoyer für jeden, besonders ehrlicherweise für Frauen, weil ich immer wieder merke, dass Frauen in Schubladen gesteckt werden, sich aber auch selber stecken. Es ist so eine Doppelgeschichte, es kommt von allen Seiten. Und deswegen ist es, finde ich, eben das größte Momentum, für sich einzustehen und dann auch klar in der Haltung zu sein und dann mit Gegenwind auch umzugehen. Also ich kenne eine ganz, ganz tolle Frau, Julia Werner heißt die, die ist Pilotin und Kapitänin und die hat den Spruch geprägt, zum Start braucht es Gegenwind. Also die sagt, weißt du, Tijan, wenn ich eine Maschine fliege, ich kann nicht starten, wenn es keinen Gegenwind gibt.
Ja.
Also mit Rückenwind funktioniert es nicht. Und es war ein totaler Game Changer, als ich das von ihr gehört habe, weil ich gedacht habe, ja, es ist so oft im Leben so, du brauchst Gegenwind, um Next Level zu gehen. Wenn du nur Rückenwind hast, wenn alle dir sagen, alles ist super, du bist toll, du wirst nicht weiterkommen, du wirst immer stehen bleiben und deswegen braucht es Gegenwind.
Ja, die Herausforderung, genau. Mutig sein bedeutet ja auch, zu seinen Fehlern zu stehen, wie ich finde. Wir bei PostFinanz zum Beispiel sind mutig, indem wir ein Failbook rausgebracht haben. Scheitern als Chance für die nächste große Innovation sozusagen. Wir haben dort Fails aus dem Innovationsbereich zusammengestellt. Das Buch kann man übrigens auch auf postfinanz.ch bestellen. Und ich finde das eine coole Sache, weil wir zu unseren Fehlern auch stehen. Und man lernt ja auch aus Fehlern. Welche Unternehmen findest du zum Beispiel mutig und was bedeutet Mut im Business-Kontext für dich?
Also ich finde alle Unternehmen und Organisationen toll, die im Grunde wirklich auch das machen, was ihr macht. Also ihr nutzt ja eure Kapazitäten, eure Strukturen, die ihr aufgebaut habt, die ja historisch gewachsen sind und geht mit der Zeit. Also das ist total wichtig. Ich finde, das ist number one rule, wenn du so willst, für Unternehmen, dass sie eben mit der Zeit gehen, wenn nicht sogar der Zeit voraus sind. Und zwar, weil sie es leben, weil es echt ist, weil es authentisch ist. Also ich brauche jetzt nicht überall die Diversity-Fahne zu schwingen, wenn ich selbst nicht diverse bin. Dann lieber sagen, hey, ich bin noch nicht so weit, aber ich arbeite daran als Unternehmen. Und ich glaube, all die Organisationen und Unternehmen sind für mich mutig, die eine Fehlerkultur haben, eine gesunde, wo auch die Führungspersönlichkeiten nicht perfekt sind, weil wir erwarten immer von Führungskräften, dass sie wie so Übermenschen sind, die alles können, das sind sie nicht. Und wo auch jeder einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterin sich der Eigenverantwortung bewusst ist. Weißt du, es ist häufig so, dass ich immer in Debatten merke, gerade über neue Arbeitskultur, dass dann rein auf die Strukturebene abgestellt wird oder auf die Führungsebene oder. Dabei finde ich, haben wir alle die Verantwortung, gerade in diesen Zeiten das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und selbst zu prägen und sich zu überlegen, wie sieht eigentlich die Arbeit, die Zukunft der Arbeit, wie sieht mein Arbeitsplatz aus, wie ist es mit Zusammenhalt, wie ist es mit Vielfalt. Da sind wir alle gefragt und das erfordert schon Mut, weil du musst dich auf die Perspektive des anderen einlassen. Du gehst in Diskurs, das ist immer anstrengend. Aber ich kann nur sagen, dass am Ende kommt immer ein gutes Ergebnis bei raus.
Kann man es mit der Sichtbarkeit oder mit dem Mutigsein auch übertreiben?
Bestimmt, ich habe es bestimmt schon häufig übertrieben, over the edge. Also ich krieg's ja immer, ich habe ja ganz tolle Eltern und mein Papa ist so mein größter Kritiker, aber auch größter Fan. Es geht so in beide Richtungen. Die haben dann immer so Ordner zu Hause mit Glassichtfolien und sammeln alle Zeitungsartikel und so, ist immer total geil. Und er schickt mir immer so, totaler Fan von Print, und schickt mir dann immer die Artikel nach Hause und dann ist dann immer so markiert, wenn ich irgendwie in einem Interview einfach blub gelabert habe. Also dann kommt ein Ausrufezeichen und dann schreibt er, dann musst du noch mal ran.
Versteht kein Mensch. PR-Berater, ne?
Versteht kein Mensch. Oder wenn ich dann irgendwas erzähle im Fernsehen und dann sagt er, das ist einfach nur Quatsch. Ja, oder er sagt dann, also das Größte der Gefühle ist, wenn er dann, wenn ich sage, und wie war's? Und er sagt, okay. Dann weiß ich, okay, ist ein Kompliment.
Ja, okay.
So, also ich glaube, das ist total wichtig. Mhm. So, und zurück zu deiner Frage, kann man es übertreiben? Ja, wenn du nicht mehr du bist.
Mhm. Wenn du alles, nicht mehr authentisch
genau,
ist.
Ja. Wenn du alles machst, um der Sichtbarkeit willen. Mhm. Wenn du dich in bunte Anzüge reinzwängst, obwohl du es gar nicht liebst. Mhm. Wenn du lauter bist als alle anderen, obwohl du es gar nicht fühlst. Wenn du Inhalte verkörperst, die du eigentlich gar nicht lebst. Ja. All das ist Übertreibung pur. Lieber sagen, kann ich nicht oder habe ich nicht drauf oder muss ich noch an mir arbeiten oder. Ist total wichtig. Und deswegen sage ich immer, Sichtbarkeit ist in erster Linie die Arbeit an sich selbst. Das klingt total küchenpsychologisch, vergessen aber sehr viele. Alles andere kannst du lernen. Du kannst lernen, wie der LinkedIn-Algorithmus funktioniert. Du kannst lernen, wie Insta funktioniert, TikTok, whatever. Mhm. Aber du wirst es sozusagen nicht irgendwo über eine künstliche Intelligenz abbilden können, dass sie dich so zeigt, wie du bist. Das ist am Ende immer noch der Mensch. Und das fühlen die Leute, die dir dann auch folgen oder deine Inhalte konsumieren.
Du hast vorhin schon erwähnt, ich finde auch, dass man als Frau mehr Mut braucht als ein Mann. Und ich habe diverse Studien, oder es gibt diverse Studien dazu, und das habe ich auch kürzlich gelesen, dass eben Frauen, also Startup-Gründerinnen, viel weniger Geld erhalten als Männer. Der sogenannte Gender Investment Gap, der existiert. Wie erklärst du dir diesen Gap?
Ja, also es gibt eben diese Studien und Erkenntnisse, die du gerade aufgezählt hast, die eben auch zeigen anhand von echten Cases, dass wenn ein Gründer pitcht bei Investoren und eine Gründerin exakt dieselbe Idee, dass der Gründer bevorzugt wird und es liegt auch häufig am Gegenüber, an den Investoren, die meistens auch Männer sind und dann kommt oder das, dann sage ich mal, ja, wirkt das Ähnlichkeitsprinzip, ja, das ist so in der Diversity-Theorie total bekannt, das heißt, du investierst in Dinge oder vertraust Dingen, die dir besonders ähnlich sind. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich komme eigentlich auch aus Karlsruhe, dann hätten wir eine Ähnlichkeit. Du hast vorhin gesagt,
ja,
Migrationsgeschichte, wir haben eine Verbindung. So. Und dann fühlt man sich irgendwie gleich nah. Und gerade beim Thema Investment ist es ja total wichtig, dass du Vertrauen hast. Wenn du vertraust, investierst du. Das gilt ja in jedem Bereich des Investments. Und das heißt, zurück zu deiner Frage, warum ist das so? Das liegt eben daran, dass wir auf seitens der Kapitalgeber noch wenig Vielfalt haben. Und damit meine ich nicht nur Geschlecht, sondern auch eben Migrationsgeschichte beispielsweise. Und es liegt eben auch daran, dass auf seitens der Startup-Gründer und Gründerinnen meistens eben die Netzwerke auch noch nicht so durchlässig sind. Das heißt, die Gründerinnen haben Schwierigkeiten, in die Netzwerke zu kommen, wo es wirklich um Macht, Einfluss, Kapital geht, weil die so closed shop zum Teil sind. Und das versuche ich in vielen Dingen aufzubrechen, aber es gibt auch wahnsinnig tolle andere Organisationen, die das machen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Und ich finde es toll, ich meine, in der Schweiz habt ihr auch tolle Frauen. Patricia Leary ist so jemand, die ich sehr schätze.
War auch bei uns bereits im Podcast zu Gast.
Die wahnsinnig viel macht und schon seit Jahren unterwegs ist in dem Bereich. Aber auch andere. Und ich glaube, in dem Fall gilt das Motto, the more the merrier. Je mehr, desto besser. Also je mehr da in dem Bereich passiert, desto besser ist es. Aber eben, dass nicht nur die Frauen für sich einstehen und kämpfen, sondern dass die Männer das auch irgendwie langweilig finden, wenn sie mit ihrem Geschlecht da am Tisch sitzen und sich selbst sozusagen gespiegelt sehen. Ja, ja. Das ist doch irgendwie, also ich finde es auch langweilig, ehrlich
gesagt. Ja, man hat wie die Herausforderung nicht, die Vielfalt fehlt, genau. Würdest du sagen, dass du eine Feministin bist?
Auf jeden Fall. Also es gibt ein sehr bekanntes Interview von Angela Merkel, unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, ich möchte es nur noch mal sagen, ja, fürs Protokoll, die auf einer Konferenz, auf so einem Frauenpanel, in Anführungszeichen, gefragt worden ist, ob sie sich als Feministin bezeichnet. Und dann hat sie irgendwie so rumgedruckst und schwierig und so. Und ich weiß gar nicht, warum so viele Menschen so viel Hautausschlag bei dem Thema bekommen und bei dem Begriff. Feminismus bedeutet doch am Ende nichts anderes, als dass du dich für Frauenrechte einsetzt. Und Frauenrechte sind Menschenrechte. Und ich weiß es nicht. Also ich finde es total schlimm, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, dafür will ich mich nicht einsetzen. Weil ich denke, du wirst dich doch auch für Menschenrechte einsetzen.
Absolut,
oder?
Ja.
Also so. Und natürlich ist der Feminismusbegriff politisiert, keine Frage, und auch aktivistisch geprägt. Und ich finde, da müssen wir wieder abrüsten, ja, von der Seite. Nichtsdestotrotz, also ich meine, wenn mich jemand als Feministin bezeichnet, ist das das größte Kompliment.
Eben, genau, ein Kompliment.
Ich denke mir dann immer so, du wolltest mich gerade beschimpfen. Also ich kenne das voll oft auf Social Media, du spaßbefreite Feministin. Dann denke ich immer so, weiß gar nicht, wie viel Spaß ich am Tag habe. Aber ich bin alles andere, aber nicht spaßbefreit. Ja, so, ja. Und Feminismus ist einfach, ich bin so dankbar den Vorreiterinnen in dem Bereich, die historisch auf die Straße gegangen sind. Ich meine, hier in der Schweiz habt ihr ja noch diesen Frauenmarsch
Ja.
Ich meine,
ja.
Das ist ja der Wahnsinn.
Jedes Jahr, genau.
Das ist doch toll, dass da Frauen sich zusammentun und sichtbar, wir haben über Sichtbarkeit gesprochen, für ihre Rechte eintreten.
Ja.
Und solange wir die Situation haben, die wir haben, aktuell auch auf der Welt, im Bereich Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit, solange braucht es jegliche Initiative, jeglichen Podcast, jegliches Engagement, damit wir eben da in Zukunft auch die Geschlechtervielfalt auf dem Level haben, dass wir sagen, okay, das ist in Ordnung. Ja.
Ja. Was bedeutet es für dich, Frau zu sein?
Ach, ich liebe es. Ich würde nie im Leben tauschen wollen. Ja, mal für
einen Tag.
Ja, es gibt ja ganz viele solche Filme, die das machen. Genau. Ich spüre es, ich fühle es. Du, aber ich glaube, mir würde das total fehlen. Dir wahrscheinlich auch,
absolut,
oder? Also ich liebe das, ich liebe das. Ich muss auch sagen, ich bin ein Riesenfan von Frauen.
Mhm.
Es ist, also sonst würde ich ja auch nicht den Job machen.
Sonst wärst du ja auch nicht hier, genau.
Aber es ist einfach so. Ich liebe das, in strahlende Frauengesichter zu schauen. Es ist auch so, wenn ich irgendwo bin und dann solidarisiere ich mich direkt mit den Frauen. Mhm. Also ich gucke mir lieber Frauen an, ich bin lieber mit denen connected, ich tue mich mit denen zusammen, weil ich einfach merke, man hat vielleicht eine andere Verbindung als auf einem anderen Level. Und nein, man muss nicht jede Frau lieben und es ist auch nicht so, dass wir uns alle irgendwie jetzt gleich heiraten wollen, keine Frage. Ja. Aber sich gegenseitig zu unterstützen, wenn es passt, wenn es passt, hey, why not?
Ja.
Ist doch super.
Anfang Jahr wurde in den Schweizer Medien kommuniziert, dass die Stadt Fribourg als erste Schweizer Gemeinde einen Menstruationsurlaub für ihre Angestellten eingeführt hat. Was hältst du davon? Und eben, apropos Thema Frau, Business, hat das Thema Zyklus und auch Menstruation Platz im Business?
Es hat Platz und es hat immer mehr Platz und es ist einfach ein Fakt. Also das lässt sich nicht wegschieben. Es gibt mittlerweile so viele Startups, die in dem Bereich unterwegs sind.
Genau.
Ich bin ja selber auch in eins investiert. Never Not heißt es. Intime Wellness ist der Fachbegriff, habe ich gelernt. Ja, die Soft-Tampons machen, aber auch Gleitgelmassage und alles, was so drumherum gehört. Und da gehört natürlich auch die Beschäftigung mit dem eigenen Zyklus dazu.
Mhm.
Und ich finde alle Initiativen gut, die die Frauen im Gesamten adressieren. Und das gehört dazu. Guck mal, in meiner Zeit, was war das für ein Tabu? Da hast du so ganz leise, also du hast gar nicht darüber gesprochen.
Nein, keinesfalls.
In welcher Zyklusphase du bist. Das war ein No-Go.
Ja.
Heute ist es so, ob es Mitarbeiterinnen bei mir sind, ob es auf einer Veranstaltung ist, kommen junge Frauen und sagen, ich bin so aufgeregt, ich bin heute besonders emotional, weil ich habe irgendwie meine Periode. Dann denke ich so, okay, wow, du öffnest dich so. Ja, dann komme ich mir schon so gefühlt alt vor, weil ich denke, krass, ich hätte mich im Leben das nie getraut.
Mhm.
Aber ganz ehrlich, ich feiere das total.
Ja.
Weil es gibt nichts, wofür man sich in irgendeiner Form schämen muss. Und mittlerweile haben wir ja auch verstanden, also A, gibt es da wirklich viel Geschäftsmodelle mittlerweile, in dem Bereich. Und natürlich hat der Zyklus einen enormen Einfluss auf deine Performance.
Absolut.
So, und deswegen finde ich es super, wenn es das gibt und wenn es Initiativen gibt. Ob man das jetzt extrem zelebrieren, jeden Tag vor sich hertragen und immer wieder leben muss, also weiß ich jetzt nicht, aber ich sag mal so, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin darauf eingeht, dass es verschiedene Geschlechter im Unternehmen gibt und dass die verschiedenen Geschlechter unterschiedliche Bedürfnisse haben, finde ich eine ganz gute Sache in der heutigen Zeit tatsächlich.
Ja. Ja, wie geht Erfolg, Feminismus, Frau sein, sich komplett selber sein, sich zelebrieren, Freude an Make-up und Mode zu haben, aber gleichzeitig in der Businesswelt konfrontiert zu werden, dass man ja nur aufgrund von seinem Äußeren so erfolgreich ist?
Also erstens mal muss ich sagen, habe ich ja auch eine eigene Transformationsreise hinter mir. Es war jetzt nicht so, dass ich mit 15, 16, 17 immer schon auch auf diesem Trip war zu sagen, ich liebe das, mir irgendwie Farbe ins Gesicht zu machen oder Schmuck anzuziehen. Im Gegenteil.
Ja.
Und es war lange Jahre, auch gerade meine Anfangsjahre in der Politik so. Das ist ja immer interessant, wenn du die Buchcover siehst. Ja?
Zwei verschiedene Typen, finde ich.
Das sind zwei unterschiedliche Leute.
Krass, oder? Ja.
Bei dem einen dachte ich so, Mensch, mit der weißen Bluse, das ist doch irgendwie ganz smart. Ne? Das ist Gott am Schenkel seriös. Und bei dem anderen habe ich gedacht, Mensch, hol mal das Lea-Outfit raus. Ne? So,
ja, das bist dann aber auch du, selbstbewusst. Die
und
Haltung,
ich, genau.
Die Kleidung, das macht,
und ich glaube,
du.
Das ist das. Und ich will das auch genauso zeigen. Und ich will das auch anderen Frauen zeigen, dass man selber dass man die Reise zu sich selbst auch dokumentieren kann.
Ja.
Und mein größtes Credo ist eben, dass ich den Frauen sage, ihr seid gut, wie ihr seid. Und wenn ihr etwas verändern wollt, dann weil ihr es wollt und nicht, weil es euch jemand sagt. So. Und du hast gefragt, wie geht es alles zusammen? Es geht zusammen ab dem Moment, wo ich mich frei von der Meinung von anderen mache. Wie oft kriege ich, ob Social Media Sachen sind oder auch analog, oder ich merke, okay, da wird jetzt irgendwie getuschelt und so weiter und so fort. Und ich bin dann voll in meinem Film. Also ich bin so mit mir beschäftigt oder mit dem, dass ich gerade jetzt irgendwo bin und meinen Job machen muss, dass ich da überhaupt keine Zeit für habe. Und ich habe ein großes Glück, ich habe einen ganz tollen Inner Circle an Leuten, kritischen Leuten, aber auch eben sehr, sehr unterstützenden Leuten. Gerade die Kritischen sind ja die, die einen sehr unterstützen. Ja. Weil sie einen so mögen, wollen sie ja, dass man besser wird.
Ja.
Und das habe ich und die kriegen dann von mir immer regelmäßig Sprachnachrichten, in denen ich so, keine Ahnung, 10 Minuten spreche. Gott sei Dank gibt es die doppelte Abhörgeschwindigkeit. Ich mache dann mal so kleine Podcasts, ja. Und dann heule ich da drauf und dann ist alles wieder okay und es ist alles wieder gut und es reicht, dass eine Freundin irgendwie sagt, jetzt regst du dich aber
man
mal wieder
einfach
ab.
Rauslassen, genau. Ja.
Das ist das Allerwichtigste. Und dann passt alles zusammen. Und weißt du, nicht jede Frau muss so da sitzen, wie wir es jetzt tun.
Überhaupt nicht.
Aber ich finde, lass doch die Frauen einfach mal in Ruhe.
Einfach so sein, wie sie sein wollen.
So schwer. Genau. Also erzürnen wir uns jetzt darüber, dass ein CEO irgendwie einen Hemdknopf auf hat? Never, es interessiert keinen Menschen. Aber bei einer Frau, wenn die irgendwie rote Lippenstift trägt, High Heels hat, dann ist es immer gleich maximale Überforderung.
Ja.
Und wenn sie dann noch smart ist, damit kommen die Leute gar nicht klar. Ja.
Ja. Ja. So. Ja, apropos Lippenstift, du hast deinen eigenen Lippenstift rausgebracht. Du hast auch eine eigene Barbie, also so der Ritterschlag in der Popkultur, kann
jedes
man sagen.
Klischee erfüllt.
Ja, genau.
Einmal durch.
Du bist ein Vorbild für Frauen und eben du bist mutig, aber auch schon mit deinen Outfits. Du sagst ja, in der Businesswelt kann man auch mal den roten Anzug tragen, man soll sich ja nicht verstecken. Du bekommst immer wieder auch kritische Feedbacks. Und du kannst das mittlerweile gut abschalten. Oder eben, sie sind dann in deiner Bubble. Sprichst du dann die Leute direkt an? Konfrontierst du sie?
Ja, also es gibt tatsächlich Phasen, wo ich dann einfach, ich bin ja jemand, die diskutiert einfach wahnsinnig gerne. Ja. Das ist meine DNA.
Politik
und dann,
wieder.
Genau, und dann schreibe ich zurück. Also jetzt vor kurzem hat mir wieder irgendjemand geschrieben, hat mich bei Höhle der Löwen gesehen und fand offensichtlich meinen Auftritt super unsympathisch. Kann ich aus seiner Perspektive total nachvollziehen. Mhm. Und es ist ja häufig so, TV ist ja so ein Schnitt, es wird ja zusammengeschnitten. Du siehst ja auch nicht das Ganze, was da aufgenommen worden ist. Und dann bekam ich irgendwie so, ja, was wie arrogant ich denn sei. Und ich würde ja glauben, ich sei irgendwie die Queen of everything, whatever. Ne? So. Und dann habe ich halt zurückgeschrieben, habe ich geschrieben, geht es Ihnen jetzt gut damit, dass Sie einfach mal den ganzen Hass und Hetze einfach über mich rübergekippt haben? Mhm. Wenn es Ihnen damit gut geht, dann freut es mich. Ja. Und dann kam sofort zurück, mein Gott, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Sie jetzt zurückschreiben und wenn ich irgendwie jetzt Hass und Hetze verbreitet haben soll, das tut mir total leid, aber mir hat Folgendes nicht gefallen. Und dann habe ich wieder geantwortet und habe ich gesagt, okay, das ist eine ganz andere Basis, auf der wir jetzt diskutieren.
Ja.
Inhaltlich kann ich das total nachvollziehen. Und ja, Sie haben valide Punkte, keine Frage. Nichtsdestotrotz habe ich auch meine Punkte.
Ja.
Und diese Diskursfähigkeit finde ich, und da nehme ich jetzt mal die Dachregion wirklich nämlich als Ganzes, haben wir verlernt. Deswegen haben wir ja die Situation, die wir derzeit haben, wo wir Mann gegen Frau, Schwarz gegen Weiß, Jung gegen Alt haben. Diese wahnsinnigen Diversity-Kämpfe.
Mhm.
Weil wir verlernt haben, miteinander zu diskutieren.
Mhm.
Und ich meine, du kennst es auch, du lädst dir Gäste ein, bist in vielen Dingen wahrscheinlich d'accord, aber in einigen denkst du dir auch, nee, sehe ich anders. Aber das
andere Meinung, das ist ja okay.
Genau. Und
genau.
Trotzdem kannst du danach dich hinsetzen und irgendwie locker flockig übers Wetter sprechen. Ja. So.
Genau.
Weil es halt einhergeht. Und daher versuche ich immer, das zu sehen. Und ich weiß auch, dass ich natürlich eine Projektionsfläche bin mittlerweile. Das ist natürlich, ich vereine ja ganz viel, was vielen Leuten maximal auf den Senkel geht. Frau, Migrationsgeschichte, High Heels. Dann sage ich auch nochmal ein paar Sachen und bin ja auch spitz in meiner Formulierung.
Mhm.
Das weiß ich ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ja, weiß ich jetzt auch nicht. So, sonst würde ich ja heute hier auch nicht sitzen.
Genau.
Ich habe ja eine Haltung.
Ja.
So, und das ist Teil auch meines Jobs. Es ist meine Aufgabe, es ist meine Profession, dass ich auf das Thema Diversity und auf soziale Herkunft aufmerksam mache, anhand von mir auch als Person.
Ja. Du hast vorhin auch angesprochen, eben du sitzt in der Jury von Die Höhle der Löwen. Eine extra Portion Sichtbarkeit dann noch im Fernsehen. Ich weiß noch, als ich die News gelesen habe, dachte ich, boah, eine Riesensache. Also für eine Investorin ist es ja eine Krönung, wie ich finde. Wie hat sich dein Leben seither verändert? Du bist ja jetzt auch eben mehr Sichtbarkeit als Investorin. Bedeutet das auch, dass du seither viel mehr Investitionsanfragen bekommen hast? Mhm. Möchten jetzt viel mehr Leute mit dir zusammenarbeiten? Hat sich da was verändert?
Ich fange mal hinten an. Da hat sich was verändert. Ich bekomme natürlich wesentlich mehr Pitch-Decks auch zugeschickt von ganz vielen Menschen, die wahnsinnig coole Ideen auch wirklich haben. Also das ist das, was mich total freut. Auch gerade in Deutschland, was für ein Erfinderland wir eigentlich sind und wie viele Leute es gibt, die Bock haben, egal welchen Alters, nochmal was komplett anderes zu machen. Und die auch durch das Leben gehen und sagen, Mensch, irgendwie stört mich gerade der Sessel und wie würde ich das machen? Ja. Und ich habe da eine Idee. So, das hat natürlich sich total maximiert, keine Frage. Wie hat sich generell mein Leben verändert? Das hat sich insofern verändert, dass ich irgendwo, keine Ahnung, im tiefsten Osten bin und in einem Café sitze und dann der Kellner kommt und sagt, kennt man Sie nicht aus dem Fernseher? Und dann sage ich, ja, könnte sein. Und dann sagt er, verkaufen Sie? Dann habe ich gesagt, nein, ja, also das ist jetzt nicht die Sendung Bares gegen Rares oder so, es ist die andere, aber ja. So, also das hat sich natürlich total verändert. Und aber in meiner Wahrnehmung, in meinem, sage ich mal, in meinem Leben, ja, hat sich nicht viel verändert. Das ist mal gut, mal schlecht. Also ich nehme mich selbst so wahr, im Grunde ein bisschen wie vor 7 Jahren. Also ich fühle mich wie die Tijen vor 7 Jahren mit all ihren Ängsten und Nöten und Mankos. Nur blende ich häufig aus, wie sehr ich dann doch unter Beobachtung bin. Und das ist mal gut, weil ich glaube, dass ich dadurch auch so eine Leichtigkeit habe, auch gerade in dieser irren Medienbubble irgendwie weiter zu existieren. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, das ein oder andere Mal könnte ich noch ein bisschen mehr drauf achten, was ich jetzt wie sage oder wo ich bin. Ja, aber ganz ehrlich, auch da muss ich sagen, ich bin halt wie ich bin und irgendwann, du lernst schon abzuschichten. Und was für mich eigentlich das Entscheidende ist, ist, ich bin mir der Verantwortung, die ich habe, extrem bewusst. Ja. Weißt du, so viele, auch Frauen beobachten mich und so viele haben so eine hohe Erwartungshaltung und die will ich will niemanden enttäuschen. Und das ist eigentlich, das werde ich zwangsläufig, aber ich möchte eigentlich alles daran setzen, es eben nicht zu tun. Und das ist für mich das größte Credo.
Auf was achtest du bei einem Pitch? Wie kann man dich jetzt überzeugen? Also achtest du nur darauf, dass du eben hauptsächlich in Frauen investierst? Haben Männer zum Beispiel gar keine Chance bei dir?
Ich habe ja auch schon in einen Mann investiert. Matthias heißt der, Logger. Das ist glutenfreie Brotbackmischung, auch über Höhle der Löwen.
Ja.
Und ich bin tatsächlich auch in Teams investiert, die dann doch auch gemischt sind. Ja. Aber meine oberste Prämisse ist schon, Menschen Aufmerksamkeit und Kapital zu geben, die per se schlechtere Ausgangsvoraussetzungen haben.
Ja.
Ich investiere jetzt aber nicht in die Frauen, wenn sozusagen die Business-Idee nicht gut ist. Also auch das lese ich ja dann, dass ich dann irgendwie scharf in der Kritik bin, auch mit Frauen. Ja, weil also Female Empowerment heißt doch nicht, dass es Kuschelkurs ist.
Genau.
Das bedeutet doch nicht, dass ich mich da hinsetze und sage, also das wäre ja total fatal, wenn ich mich jetzt hinsetze und Frauen zart beseitigt anfasse, weil sozusagen ich Angst davor habe, dass irgendwie ich schlechtes Feedback bekomme. Das ist doch, das wollen wir doch als Frauen. Wir wollen ja gerade nicht die Ungleichbehandlung.
Genau.
Wir wollen ja die Gleichbehandlung.
Genau.
So. Und das ist sozusagen der Punkt. Das heißt also, natürlich, das Thema Gründerin liegt mir immer am Herzen. Ja. Ich teste so mit ein paar Fragen auf Resilienz. Also ich gucke halt, traue ich der Person zu, dass sie durch das tiefe Tal der Tränen als Unternehmerin oder als Unternehmer geht, weil kann ja sein, dass die Startup-Idee nicht funktioniert, aber dass man dann sagt, ich switch um und ändere mein Geschäftsmodell. Das habe ich ja auch schon oft gemacht, dass ich irgendwie gesagt habe, jetzt mache ich die Beratung, jetzt mache ich irgendwie Award, jetzt mache ich Mentoring-Programme. So, also erkenne ich diese Fähigkeit, diese Anpassungsfähigkeit einer Person. Das versuche ich und auch so das Thema Aufstieg. Also hat jemand wirklich Bock auf Leistung und will jemand wirklich die Extrameile gehen oder sieht jemand Unternehmertum als nette Spielerei, weil es fancy klingt, jetzt ein Startup zu gründen und morgen könnte ich eigentlich auch was anderes machen. Und ich finde, das kann man mit Fragen schon ganz gut rausfiltern und das versuche ich eben.
Einige unserer Zuhörerinnen sind wahrscheinlich jetzt an dem Punkt angelangt, wo sich jetzt überlegen, soll ich jetzt in die Selbstständigkeit oder nicht? Was rätst du einem?
Ich finde, die Selbstständigkeit ist eine großartige Möglichkeit, auch wahnsinnig viel zu lernen. Allein, was ich in den letzten 7 Jahren gelernt habe an Fähigkeiten, Kompetenzen, Netzwerkausbau, Resilienz, ist so ein Gesamtpackage. Das bekommst du durch keine Weiterbildung, durch keinen Abschluss. Das schreibt das Leben. Und Unternehmertum ist das Leben in allen Facetten, in allen Ups und Downs. Ich würde immer dazu raten, mir Gedanken darüber zu machen, was sind denn Dinge, die mir vielleicht zu meinem Lebensalltag fehlen? Also ja. Unternehmertum lebt ja auch davon, dass du sagst, Mensch, wie reise ich, wie esse ich, wie lebe ich, was für Dienstleistungen nehme ich in Anspruch und was würde ich anders und besser machen? Und darüber dann zu kommen, zu sagen, will ich ein Produkt entwickeln, eine Dienstleistung, was sind Fähigkeiten, die ich besonders gut drauf habe und dann eben peu à peu anzufangen. Ich finde auch so das Thema, nebenberuflich sich selbstständig zu machen erstmal, ist auch eine schöne Option. Du musst ja nicht gleich all in gehen, du kannst ja erstmal ausprobieren. Nur wenn du das dann machst, dann bedeutet das natürlich auch erstmal viel Entbehren und Verzicht und man gibt eben sehr viel auch ins Unternehmen. Aber es lohnt sich und am Ende, ganz ehrlich, wenn es scheitert, ja, es ist natürlich auch ein finanzieller Verlust, keine Frage. Und auch mental musst du erstmal klar damit kommen. Aber alles, was du lernst, alles, was du aneignest, ist doch wunderbar auch für den nächsten Step, für deine nächsten Jobs. Und das ist einfach unbezahlbar.
Wofür gibst du gerne jetzt Geld aus?
Ja, für alles, was das Leben schöner macht. Also ich bin, es ist einfach, ich shoppe sehr gerne. Ich habe hier auch am Flughafen direkt geshoppt.
Ah, wirklich? Was hast du gekauft? Echt?
Ich habe mich umgezogen.
Warst du mit deinem Outfit nicht zufrieden?
Ja, ich habe einfach das gesehen und habe gedacht, ich habe ja so wenig schwarze Kleider zu Hause. Ganzer Schrank ist voll. Aber dieses fand ich...
Das musst du mit, ja.
Ja, ich bin echt so, ich liebe das einfach und das ist einfach so, es ist mein Hobby, ich liebe das. Ich liebe aber auch essen gehen, also ich liebe so alles, was so, ja, was so mein Leben halt irgendwie lebenswerter und schöner macht. Ich mag einfach so diese schönen Sachen. Ich liebe auch Reisen, ich liebe aber auch einfach diese Freiheit zu haben, zu wissen, okay, ich bin in Karlsruhe mit meinen Eltern und ich sage, Mensch, komm, jetzt gehen wir spontan was essen. Egal wohin. Also
spielt
wir können
keine Rolle.
Einfach jetzt irgendwo hin, wohin ihr wollt. Weißt du, und wie oft war das früher so, dass wir überhaupt nicht essen gehen konnten, weil es halt einfach nicht drin war. Das ist das, wofür ich gern Geld ausgebe. Also Menschen eine Freude zu machen. Ich bin auch sehr großzügig mit meinen Freunden und Freundinnen. Das Schlimmste für mich ist Geiz, das geht gar nicht. Und dann eben alles, was sozusagen das. Also dafür gebe ich gern Geld aus. Ich muss sagen, ich muss mich selbst disziplinieren, was so das Thema Sparen und Investieren betrifft. Da sind wir bei eurem Thema. Aber durch die Selbstständigkeit habe ich auch da gelernt, besser zu mein Geld auch anzulegen und irgendwie zu sagen, okay, Selbstständigkeit heißt ja auch vorzusorgen.
Absolut, das ist ganz wichtig, genau.
Genau, und das mache ich schon sehr stark, ja.
Ja, wir sind jetzt auch schon am Schluss des Gesprächs. Es hat mir großen Spaß gemacht, Tijen, mit dir zu sprechen. Ich habe aber noch 3 schnelle Fragen und hoffe auf 3 schnelle Antworten. Bitcoin oder Euro?
Euro.
In Fonds investieren oder ein teures Modestück anschaffen?
Ah, in Fonds investieren.
Ah, vernünftig. Mega viel Geld und dafür nie mehr Sichtbarkeit oder genau umgekehrt?
Genau umgekehrt. Dann kann ich nämlich noch ganz viel erreichen und bewirken.
Sehr schöner Abschluss. Tijen, herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
Danke, dir hat Spaß gemacht.